Das Machen, der Podcast von
Caro
und Jonas.
Ja, hallo zusammen zu unserer neuen Folge, Folge 28. Heute wieder eine Special-Folge, weil Caro und ich haben heute wieder einen besonderen Gast bei uns. Das ist die Franziska Fiak. Wir reden nämlich heute über das Thema Bundeswehr. Franziska ist Referentin für Sicherheitspolitik und Jugendoffizierin. Liebe Franzi, darf ich dich so nennen?
Klar.
Dann herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns total, dass du heute zu uns gekommen bist, weil Bundeswehr, gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, ein super interessantes Thema, oftmals für viele auch gar nicht so greifbar, weil die Bundeswehr ja, sage ich mal, nur in Katastrophen im Regelfall zumindest sichtbar irgendwo im Einsatz ist. Jetzt mal unabhängig vom Thema Ahrtal, wo man auch wirklich mal gesehen hat, was Bundeswehr auch im Inland unter dem Stichwort Amtshilfe sozusagen leistet, tagtäglich leistet. Von daher ein hochaktuelles Thema und deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass du heute da bist, Franzi. Es ist in der Regel so, dass unsere Gäste sich zu Beginn unseres Podcasts einfach mal selbst vorstellen. Von daher hast du jetzt das Wort und darfst dich erstmal kurz selbst vorstellen und dann werden wir dich mit Sicherheit auch schon mit zahlreichen Nachfragen löchern.
Ja, vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, ich bin Jugendoffizier hier in Saarlouis, für Saarland zuständig, ein paar Teile Rheinland-Pfalz noch mit dabei. Ich bin Referentin für Sicherheitspolitik seit 2009 bei der Bundeswehr, also schon stattliche 13 Jahre auf dem Buckel. Bin eigentlich ausgebildeter Logistik-, Transport- und Einsatzoffizier der Bundeswehr und darf jetzt seit 2,5 Jahren ab der 9. Klasse in Schulen gehen auf Einladung oder zu Unis oder auch Parteien und so weiter und mit denen über Sicherheitspolitik diskutieren. Ist auch ganz wichtig, also ich bin kein Karriereberater. Ich kann niemandem sagen, was er werden kann oder nicht, sondern ich bin tatsächlich für die kontroverse Diskussion in den Klassenräumen zuständig.
Dann bist du auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt heute nicht in einem Klassenraum sind, aber bist du hier heute auf jeden Fall richtig, denn auch wir haben zahlreiche Nachfragen, weil uns das Thema einfach auch unter den Nägeln brennt. Jetzt aber ganz allgemein gesprochen, du gehst zum Beispiel auch in Schulen, bedeutet, theoretisch können auch Lehrerinnen und Lehrer auf dich zukommen und dich anfragen und dann kommst du zu einem bestimmten Thema, dann mal in eine Schule, hältst dort einen Vortrag oder wie läuft das so grundsätzlich ab?
Genau, also grundsätzlich, ich gehe nicht hin, wenn ich nicht eingeladen bin. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer können auf mich zukommen, zum Beispiel über die Internetseite Jugendoffiziere, auf der Bundeswehrseite findet man uns, oder einfach eine E-Mail an jugendoffiziere@bundeswehr.org. Erreicht man mich, genau, 9. Klasse, das ist die Bedingung, muss es sein, und dann komme ich zu allen möglichen Vorträgen, so, was haben wir alles im Portfolio an Vorträgen, jeder macht so sein Ding. Ich habe zum Beispiel gearbeitet in dem Bereich Einsatzführungsbereich, wird auch im Saarländischen Staatstheater vorgeführt, das Stück Terror, also Luftsicherheitsgesetz, wie ist das mit Abschuss, darf ein Flugzeug abgeschossen werden oder nicht, da darf ich auch referieren. Das ist so ein Thema, das im Moment viel gesprochen wird. Oder auch allgemein, im Dezember war Jubiläum der Menschenrechte. Was sind Menschenrechte? Für wen gelten die? Wer mischt da alles mit? Was ist, na, ähnlich wie die Diskussion Sicherheit, Freiheit, es geht nicht immer alles auf einmal. Das spielt mit rein. Oder auch im Moment ganz spannend, mit Blick auf die Ukraine, Ethik im Krieg. Gibt es einen gerechten Krieg oder wie ist das Ganze einzuordnen? Ja, und neben diesen Vorträgen mache ich auch noch Seminarfahrten. Das heißt zum Beispiel Bonn, Haus der Geschichte oder der Regierungsbunker in Ahrweiler, ganz spannend. Haben viele noch nicht gesehen, können sich gar nichts darunter vorstellen, gibt es viel zu erzählen. Auch Atomwaffen wird jetzt immer mehr hochgekocht. Oppenheimer hat fast jeder gesehen im Kino. Genau, so Sachen biete ich gerne an.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also an der Stelle an alle Lehrerinnen und Lehrer oder Interessierte. Hier habt ihr auf jeden Fall schon mal eine tolle Ansprechpartnerin, die euch in diesen Fragen weiterhelfen kann. Jetzt sind wir aber hier im Saarland und da würde uns mal interessieren, wie so die, also so im Groben so die Strukturen der Bundeswehr hier im Saarland sind, weil ich glaube, viele, wenn sie an Bundeswehr denken, denken sie irgendwie an Saarlouis so. Also da hört es dann auch bei vielen schon auf, aber es gibt ja doch noch ein bisschen was mehr. Vielleicht kannst du mal so einen ganz kurzen, groben Überblick geben, wie die oder wo die Bundeswehr hier im Saarland eigentlich stattfindet.
Ja, also wir haben zum Beispiel ein Fallschirmjägerregiment in Merzig, wir haben eine Fernmeldekompanie, Eurocorps in Lebach stationiert, wir haben Heeresinstandsetzung in St. Wendel, aber tatsächlich Saarlouis ist super spannend. die Luftlandebrigade dort, die sind sozusagen immer so die Ersten oder die mit zuständig sind, sage ich jetzt mal salopp ausgedrückt, für die Evakuierungsmission. Wir kennen die Evakuierungsmission aus Afghanistan, die wirklich überall in den Medien war. Und das sind die Leute, die dann dahin fahren, da unten das alles regeln und einen Hammerjob machen. Also das Saarland kann, was Bundeswehr betrifft, das ist super spannend. Auch in Saarlouis die Heimatschutzkompanie, also ich sage jetzt mal Freiwillige, die in etwas höherem Alter, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen auf den Deckel, wenn das einer von Ihnen hört, aber die entscheiden sich dann dafür, doch nochmal ungedient zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe einige kennengelernt, durfte auch vor 2 Wochen mit denen schießen. Das sind richtig klare Kerle. Einer ist Versicherungsmakler, der andere hat eine Heizungsbaufirma und die stellen sich dann im Endeffekt in ihrer Freizeit hin und lernen, was Militär bedeutet, lernen die Grundfähigkeiten, gehen schießen, um tatsächlich, na, Landesbündnisverteidigung ist jetzt wieder viel im Gespräch, Wehrhaftigkeit, da tatsächlich ihren Dienst zu leisten. Und wenn ihr mal die Chance habt, die sind am Saarspektakel, waren sie, stellen sich auch so ab und zu mal vor, das lohnt sich. Die sind wirklich, die können einem richtig viel zeigen vom Leben.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt mal eine Frage noch zur Luftlandebrigade. Das ist ja so eine Elite-Einheit, oder? Oder wie nennt man, also irgendwie...
Sie freuen sich auf jeden Fall, wenn Sie das hören. Das sind die EGBler, nennt man die auch. Das ist die erweiterte Grundbefähigung. Das heißt, also wirklich ganz, ganz einfach ausgedrückt, wir haben das KSK, das ist so die absolute Elite-Truppe. Und dann haben wir die, sag jetzt mal so, eine Stufe drunter, mehr oder weniger, und das sind dann die Kräfte.
Kennt man ja auch. Das eine Bild aus Afghanistan, wo der Brigadegeneral Ahls,
ja, genau,
ehemaligen Verteidigungsministerin, um den Arm fällt, was irgendwie auch ein eher bundeswehr-untypisches Bild war, aber auch nochmal ein Symbol, ja, für diese besondere Situation damals war. Und ja, da sind, glaube ich, auch viele Saarländer einfach so ein bisschen stolz auch drauf, dass hier aus dem Saarland, wo man ja normal nicht so viel mitkriegt, auch vom Bundeswehr, wobei von Lebach kenne ich auch viele Geschichten, das Erzählungen, stimmt, dass, ja, die da, ja, sehr, sehr verankert sind in der Stadt, da auch, ja, quasi nur Wohlwollen gibt und die zum Stadtbild dazugehören und jeder die vermissen würde, wenn Bundeswehr dort nicht mehr da wäre. Von daher, da gibt es auch diese positiven Geschichten, die ich auch wichtig finde, einfach mal weiter zu erzählen und nach außen zu tragen, statt dann, wenn es dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle auch mal, ja, irgendwelche negativen Erlebnisse gibt. Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen von erzählen. Einmal Jugendoffizierin, kann man das nur werden, wenn man selbst jung ist? Bedeutet das, dass du quasi nur mit jungen Leuten sprichst? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen irreführender Begriff? Wir haben uns ja eben schon mal unterhalten im Vorgespräch darüber. Und wenn du so oft auch in Schulen bist, keine Ahnung, da gibt es ja auch manchmal Medienberichte, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle Bundeswehr, vielleicht hat sich ja so auch wieder ein bisschen gewandelt jetzt in der letzten Zeit, vielleicht war das vor ein paar Jahren nochmal was anderes, mit einem anderen Blick bedacht wird, spürst du dann immer noch eine große Offenheit oder freut sich immer jeder, wenn du kommst, gut, wenn man dich einlädt, wahrscheinlich schon, oder was gibt es da vielleicht für Geschichten, die du in diesem Bereich erzählen willst?
Also tatsächlich hat man schon, vor allem ja, mit dem russischen Angriffskrieg, hat man schon so einen gewissen Wandel auch in den Köpfen gemerkt. So Bundeswehr abschaffen ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. In den Schulen im Saarland ist es immer relativ entspannt. Also die sind ganz cool drauf. Da kann man auch gut sprechen, wie du auch gesagt hast. Ne? Die Luftlandebrigade ist eigentlich allen bekannt, hat einen positiven Ruf. Das geht. Grundsätzlich ist es mir auch schon passiert, dass ich von einem Lehrer eingeladen wurde und dann im Lehrerzimmer auf ihn gewartet habe und dann wurde gesagt, ja, was machen Sie denn in Uniform in meinem Klassenzimmer? Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder hat das Recht, diese Meinung zu äußern. Manche mögen es, manche nicht. Aber meistens, wenn man dann mal so ins Gespräch kommt, stellen wir fest, dass wir alle dasselbe wollen und Aufklärung ist einfach extrem wichtig. Auch, ja, wir kriegen, leben alle irgendwo in einer Social-Media-Bubble, wo jeder so seine einzelnen, ja, immer die gleichen Informationen bekommt und die für wahr hält. Ja, so Fake News Aufklärung, wie komme ich da überhaupt rein? Das ist immer ganz wichtig. Und Amtshilfe wurde vorhin auch angesprochen. Wir haben nicht nur zum Beispiel Amtshilfe im Ahrtal gemacht, wo wir einfach gezeigt haben, wir haben gutes Material, wir haben gute Leute, wirklich gute Leute und wir können helfen, sondern zum Beispiel auch, das wissen die wenigsten, Borkenkäfer. Auch da hat die Bundeswehr geholfen, so Borkenkäfer, befallene Bäume aus den Wäldern zu holen. Wir kommen wieder mehr in die Gesellschaft rein. Das ist eine schöne Tendenz, die wir haben.
Borkenkäfer habe ich auch noch nichts von gehört. Corona war ja auch dann sehr präsent im Saarland. Ja, eigenes Impfzentrum, genau, stimmt, überall, ja, unterstützt. Auch beim Testen Seniorenheime, wo auch ja, die Gesellschaft, glaube ich, zusammengefallen wäre, wenn da das Engagement der Bundeswehr nicht so schnell und so stark vorhanden war. Vielleicht kannst du noch auf den Job nochmal Jugendoffizierin, den Begriff auch Jugendoffizierin, ja, genau, eingehen. Sprichst du nur mit jungen Leuten und musst du das Amt ab einem Alter irgendwann abgeben?
Nein, also ich bin jung geblieben, ich kann das ewig machen. Nein, also Jugendoffizier ist tatsächlich, wir sind gar nicht so stolz auf diesen Begriff, weil es tatsächlich einfach Referentin für Sicherheitspolitik ist das, beschreibt das, was wir machen. Wir dürfen ab der 9. Klasse, aber ich habe auch schon vor Kirchengemeinden gesprochen, wo das Durchschnittsalter 80 war. Grundsätzlich, ich spreche mit jedem, der daran Interesse hat und bin ja auch nicht da für die Meinungsbildung, sondern einfach nur zum Informieren. Und da ist mir vollkommen egal, wie alt der ist.
Ich sag mal so, wenn man Bundeswehr, den Staat oder auch manche Strukturen so kennt, kann ich mir an dieser Rolle, aber auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man wirklich dann auch so im Kontakt, im Austausch mit verschiedenen Zielgruppen da ist, dass ja, die Diskussionen dann auch, ich nenne es jetzt mal, spannend werden können. Bist du dann so eine Art Pressesprecherin der Bundeswehr und hast irgendwie dann, ja, 5 Thesen, die du so vertreten musst, oder welche Freiheiten hast du dann in der Rolle auch?
Tatsächlich habe ich praktisch alle Freiheiten, weil als Jugendoffizier geht es nicht darum, irgendwelche vorgefertigten Statements abzugeben, sondern tatsächlich die Arbeit des Jugendoffiziers, die lebt von der Diskussion, die lebt von der kontroversen Diskussion, miteinander sprechen. Na, das fängt, wie du sagst, in den Schulen an. Jeder Schüler lebt ja auch so in seiner eigenen Welt, ne? Was die Eltern zu Hause erzählen, was sie für Medien konsumieren, und da einfach so ein bisschen den Blick über den Tellerrand rauskriegen. Das ist eigentlich das Spannende in dem Ganzen. Zum Beispiel diese Diskussion über Waffenlieferungen in die Ukraine. Da kann man super drüber diskutieren. Es gibt kein richtig oder falsch oder einen moralischen Kompass, der einem jetzt sagt, du musst dich jetzt so entscheiden, sondern wirklich einfach pro, contra, was denkt ihr darüber? Ich habe auch noch nie zweimal denselben Vortrag gehalten, was einfach darauf ankommt, worüber wollen denn die Schülerinnen und Schüler sprechen? Was bewegt die? Und man geht oft davon aus, dass Sicherheitspolitik gar nicht so in den Klassen drin ist, aber wir haben immer mehr Kinder mit Flüchtlingssituationen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler wissen schon, was in der Welt passiert. Die wissen auch, was zum Beispiel in Syrien vor sich geht. Und da einfach offen drauf zugehen, ohne Maulkorb, ohne irgendwelche Schranken, dann ist das meistens eine ganz tolle Diskussion.
Hätte ich so ganz ehrlich nicht erwartet, dass du wirklich solche Freiheiten hast. Finde ich aber jetzt spontan einfach irgendwie ein ganz tolles Symbol auch für unsere funktionsfähige Demokratie, dass es einfach hier so möglich ist. Und ja, da sind wir wahrscheinlich eins von ganz, ganz wenigen Ländern auf der Welt, wo das System so aufgebaut ist, dass auch Kontroverse gewollt ist an der einen oder anderen Stelle.
Das ist auch so der Stichpunkt innere Führung. Ja. Wir sind eine Parlamentsarmee. Jeder Soldat ist gleichzeitig ein Staatsbürger in Uniform. Das gehört dazu, Teil der Demokratie zu sein. Auch Diskussionen mit Friedensbewegungen. Das sind wunderbare Diskussionen, weil final wollen wir ja alle dasselbe. Ne? Wir wollen alle in Frieden miteinander leben. Und ich bin auch der Überzeugung, dass, also sie tun, die Friedensbewegungen aktuell, die haben wirklich einen schweren Stand. Frieden schaffen ohne Waffen ist so komplett in den Hintergrund gerückt. Und wir diskutieren, ne, über schwere Waffen und vielleicht noch mehr oder was machen wir alles. Und ich finde es aber in der Gesellschaft extrem wichtig, dass es eben diese Pole auch gibt, die sagen, nee, Frieden schaffen ohne Waffen, weil, ne, die Diskussion, die daraus entsteht, die schafft ein Gleichgewicht. Und das finde ich wichtig, an dem sollten wir festhalten.
Absolut. Jetzt mal noch eine Frage, weil ich sehen natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, weil die ja nur zuhören. Aber du bist jetzt heute auch in Uniform gekommen. Ist das immer so, dass du, wenn du Termine jetzt, sage ich mal, im Rahmen der Funktion wahrnimmst, dass du dann immer in Uniform aufschlägst? Oder wie ist das geregelt?
Also ich habe immer meinen Dienstanzug an, also den schicken blauen. Ich bin von der Luftwaffe, da ist der blau. Die vom Heer sind zum Beispiel grau oder Marine hat schöne schwarze, die haben Hammeranzüge, schwarze Anzüge. genau, also ich bin immer in der Öffentlichkeitsarbeit, tragen wir unsere Dienstanzüge und in so zum Beispiel Saarspektakel, da haben wir dann auch den Flecktarn an, je nachdem, wie es gerade passt.
Aber du dürftest jetzt auch hier mit der Uniform nach der Arbeit mal gerade noch einkaufen gehen oder so.
Ich bin auch nur ein Mensch, ich muss ja auch irgendwann einkaufen. Also das ist okay. Dienst ist Dienst und danach, ich muss auch mal meine Kinder vom Kindergarten abholen, da hat man schon auch mal die Uniform an.
Welche Reaktion erlebst du da dann so, sage ich jetzt mal, in der breiten Öffentlichkeit? Gibt es da auch Ablehnungen? Wenn man sich jetzt von Weitem sieht, da sind jetzt Sterne auf der Schulter, ein blauer Anzug-Uniform, eine Deutschlandflagge. Weiß auch nicht, ob dich jeder dann direkt in der Funktion bei der Bundeswehr verortet oder vielleicht auch von Weitem mal irgendwie erstmal Polizei oder sowas denkt. Das ganze Thema ist ja nochmal sehr präsent geworden, als die ehemalige Verteidigungsministerin das Bahnfahren in Uniform ermöglicht hat, auch für die Bundeswehr, das kostenfreie. Hast du dort, also wirst du oft angesprochen oder merkst du nur an den Blicken, dass irgendwie wahrgenommen wird, dass jetzt jemand in Uniform da ist? Gibt es da auch Ablehnung, Zustimmung?
Also im Saarland haben wir eigentlich einen echt guten Stand, deswegen ist es in Ordnung, in Uniform rumzulaufen. Es gibt jetzt andere Orte in Deutschland, wo ich das nicht zwingend vor allem abends machen würde. Grundsätzlich, ich werde immer angeguckt. Man ist immer im Mittelpunkt, man ist immer präsent. Ich werde aber auch du hast vorhin gesagt, Bahnhof, ich werde in der Regel nach dem Weg gefragt, wo der nächste Zug wann abfährt. Am Flughafen wurde ich auch schon nach Tomatensaft gefragt. Also es ist, es ist alles querbeet. Tatsächlich auf den Schulhöfen ist Polizei präsenter. Aha. Da wird immer erstmal vermutet, dass ich von der Polizei bin.
Erstmal die Tütchen versteckt.
Genau, alle sind schlagartig ganz brav. Lehrer unterhalten sich dann deswegen auch immer sehr gerne in den Pausen mit mir auf dem Schulhof, weil dann einfach alles ein bisschen ruhiger ist. Aber ist okay. Ich kläre dann gerne auf, wo ich dazugehöre.
Aber es ist ja trotzdem interessant, du sagst, die Leute kommen auf dich zu, weil sie nach dem Weg oder den Weg suchen, zeigt ja auch am Ende des Tages nochmal so ein bestimmtes Vertrauen, auch ein Grundvertrauen in Personen auch mit Uniform, was mit Sicherheit man nicht pauschal betrachten darf. Es gibt auch gerade heutzutage ja immer wieder Diskussionen oder auch genau das gegenteilige Argument. Aber ich persönlich bin der Meinung, oder so geht es mir immer, wenn ich irgendwie die Polizei sehe, dann gucke ich automatisch mal nochmal aufs Tacho. Oder wenn ich jemanden in der Bundeswehr sehe, dann denke ich mir so, krass, da ist jetzt jemand, der dient hier unserem Land. Und da habe ich persönlich einen ganz, ganz großen Respekt davor. Und würde mir wünschen, dass es halt auch in vielen anderen Köpfen ebenso der Fall ist.
Ist man wahrscheinlich im Moment an Bahnhöfen besonders gefährdet, wenn man als Bahnmitarbeiter identifiziert wird.
Da habe ich manchmal lieber die Uniform.
Ich bin nur von der Bundeswehr.
Genau, das stimmt. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist, wo wir einfach sagen müssen, die Debatte um die Einführung oder Wiedereinführung der Wehrpflicht beziehungsweise das verpflichtende Gesellschaftsjahr, was man noch mal ein bisschen differenziert betrachten muss. Aber die Debatte kommt ja in regelmäßigen Abständen immer mal wieder auf die politische Agenda. Und da kann man ja auch wirklich abwägen, Pro und Contra, und kann man ja wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Aber vielleicht kannst du uns mal so ganz grundsätzlich mal so ein bisschen aufklären, einfach mal, was bedeutet eigentlich Wehrpflicht? Weil, ich sag mal, wir haben ja auch viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mit dem Begriff so gar nicht mehr so wirklich was anfangen können, dass wir dann uns so ein bisschen, im Gespräch auf also Thema Wehrpflicht und dann in Richtung verpflichtendes Gesellschaftsjahr so ein bisschen blicken können.
Jo, die Wehrpflicht, sie steht ja immer noch im Grundgesetz, also sie ist nicht ad acta gelegt, sie ist nur pausiert. Man hat sich damals dazu entschieden, das Ganze zu machen. Ja, ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen, wie wenn ihr hungrig seid, wollt ihr wissen, was in eurem Kühlschrank ist. Und so ähnlich ist das mit der Sicherheit auch. Wenn ihr satt seid, interessiert es euch nicht mehr so. Und wir kommen da aus einer Zeit, in der wir umgeben von Freunden waren, wir haben uns sicher gefühlt, und dann war einfach dieses Thema mehr Soldaten, das war einfach nicht mehr so präsent, und auch die Wehrgerechtigkeit, ja, das ist somit der größte Streitpunkt, nur Männer dürfen zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden, und da war es einfach irgendwann so weit, dass praktisch jeder irgendeinen Grund gefunden hat, warum er jetzt diesen Dienst nicht antreten kann. Und das war einfach irgendwann nicht mehr fair. Und deswegen hat man die dann damals, ich sage jetzt mal, pausiert. Und jetzt kommt natürlich diese Diskussion wieder auf. Ne? Die Bundeswehr hat genauso wie überall sonst auch Rückgang in den Zahlen, die dazukommen wollen. Wie wir vorhin auch festgestellt haben, so präsent ist die Bundeswehr dadurch auch nicht mehr in der Gesellschaft. Und die Ostflankenverstärkung jetzt zum Beispiel in Litauen, wo die Leute halt auch gemerkt haben, gut, dieser Schwur, den Soldaten leisten, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes mit dem Leben zu verteidigen, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist tatsächlich Landes- und Bündnisverteidigung. Also dafür haben wir unterschrieben. Und da ist es natürlich spannend, könnte eine Wiedereinführung der Wehrpflicht das ändern? Kann die Bundeswehr damit wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft irgendwo mehr reinrücken? Aber man muss auch sagen, ne, wir brauchen nicht die Bundeswehr, wir sehen es auch bei anderen Armeen, es ist einfach wichtig, dass wir Fachkräfte haben, dass wir Leute haben, die mit den Dingen gut arbeiten können. Und nur Masse bringt uns da höchstwahrscheinlich nicht groß weiter. Genau, also Wehrpflicht, super spannend.
Aber jetzt gerade auch, was das Thema verpflichtendes Gesellschaftsjahr angeht, hat ja auch unser Bundespräsident, ich weiß gar nicht, schon längere Zeit her, ein paar Monate wird es her sein, weil im letzten Jahr irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann.
Pistorius aber ja auch.
Genau, klar. Aber ich sag mal, wenn der Bundespräsident, ohne jetzt unseren Verteidigungsminister hier kleiner reden zu wollen, aber wenn der Bundespräsident als Staatsoberhaupt sowas dann, also so einen Vorstoß mal oder eine Debatte aufmacht, dann hat das natürlich schon auch einen entsprechenden Stellenwert. Das wurde ja dann auch wirklich kritisch diskutiert, was ja auch gut und richtig ist. Aber letztlich besagt ja dieses verpflichtende Gesellschaftsjahr, so zumindest habe ich es verstanden, dass Schülerinnen und Schüler nach ihrem Schulabschluss einfach mal ein Jahr was für die Gesellschaft tun. Das muss ja jetzt per se nicht direkt der Militärdienst sein. Das kann ja auch beispielsweise Krankenhaus oder AWO oder I don't know, also gibt es da zahlreiche Möglichkeiten. Oder vielleicht auch beim Thema Ehrenamt, also bei Vereinen etc. Jonas, vielleicht können wir auch mal noch so ein bisschen drüber sprechen. Was sind denn so aus eurer Sicht da Punkte, die dafür und dagegen sprechen, so ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr auch einzuführen? Beziehungsweise, man wird ja viel darüber diskutiert. Die Umsetzung steht ja nochmal auf einem anderen Papier. Wie kann man es nachher konkret umsetzen, auch finanziell gesehen? Wie kann man das machen, rechtlich gesehen? Aber ganz konkret, Jonas, was sind da so aus deiner Sicht so die Punkte, wo du sagst, da könnt oder pro, aber auch womit wärst du vielleicht nicht so ganz d'accord an der Stelle?
Das Spannende in der Diskussion ist ja eben, der Bundespräsident zwar aktuell kein Parteimitglied mehr, aber der Bundesverteidigungsminister, beide stammen ja aus der Sozialdemokratie und die gerade jungen Vertreter, die Jusos, werden dann immer sehr nervös, wenn dann solche Vorschläge auch aus ihren Reihen kommen, weil die lehnen das ja komplett ab. Ich finde die Diskussion darüber sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir stehen noch in einem relativ frühen Stadium und sowas wird ja eh nicht von heute auf morgen gehen. Ist dann weiterhin die Frage, macht man das ein Jahr, macht man das ein halbes Jahr, irgendwas dazwischen? In welcher Form ist das dann genau die Ausgestaltung? Wie können vielleicht auch dann Hilfsorganisationen, Rettungsdienst, Seniorenbereich irgendwie von profitieren? Wäre ich halt ein Freund von, das Spektrum sehr, sehr breit zu machen. Ich glaube, wenn, dann sind wir uns vielleicht auch einig, dass es dann alle betreffen muss und nicht nur Männer, gerade wenn es dann auch so offen gehalten ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein verlorenes Jahr ist, sondern ein Jahr von Chancen für die Person selbst sein kann. Habe ja, glaube ich, schon mal hier erzählt, was so die Leute, die ich bei einem FSJ mal begleitet habe, was die einfach in dem Jahr durch ihre Erlebnisse, Erfahrungen, aber auch durch die Gruppenzusammengehörigkeit, wo du bei jeder Person einfach gesehen hast, die hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Die haben sich jetzt alle selbst da freiwillig für entschieden, aber ich glaube, da können wir den einen oder anderen auch vielleicht ein bisschen abholen und auf diesem Weg leiten, motivieren, diesen zu gehen. Und dann ist aber natürlich auch die Frage für die Einsatzstellen, das Umfeld, ist es eher eine Last, wenn die einfach dann für eine kurze Zeit jemanden haben, den die erstmal einarbeiten müssen, oder kann es an der einen oder anderen Stelle auch eine Entlastung sein, wenn einfach mehr Personalunterstützung da ist, wo ich aber eine sehr, sehr große Chance und Vorteil drin sehe, dass vielleicht auch die von Rettungsdienst, Hilfsorganisationen bisher einfach gedanklich weit, weit weg waren. Und da gibt es ja leider auch oft Situationen, wo man den Eindruck hat, dass der Respekt genau vor diesen Einsatzkräften sinkt, dass vielleicht sowas nochmal auch eine Hilfe sein kann, einfach nochmal den Blick zu schärfen, nochmal Gräben zu überwinden und den einen oder anderen, der sich ansonsten vielleicht so ein bisschen von dieser Mitte der Gesellschaft verabschiedet, einfach dadurch, dass bei einer Dienstpflicht, Wehrpflicht in diesem Jahr einfach alle gleich sind, auch Erlebnisse machen, die sie so ansonsten nicht machen würden, da nochmal ein bisschen in der, nennen es jetzt mal, geraden Bahn zurückgehalten wird und da er selbst, sie selbst und die Gesellschaft davon profitieren kann. Ich glaube, am Schluss darf sowas auch nicht über die Köpfe der jungen Leute hinweg entschieden werden, sondern muss es einen engen Dialog mit der jungen Generation geben. Nochmal, da sind wir ganz, ganz früh in dem Stadium, aber die Diskussion zu führen, und hatte ich auch gerade gestern nochmal einen Anruf zu von jemand Älteres bei mir aus der Gemeinde, der sich ganz explizit sogar auch eher für die Wehrpflicht nochmal im klassischen Sinne eingesetzt hat. Also ich glaube, da liegt viel Potenzial in der Diskussion, ohne dass ich jetzt sagen würde, es gibt jetzt das Modell, das muss jetzt morgen so kommen, weil ich glaube, das wäre eh unrealistisch.
Absolut. Franzi, willst du dazu irgendwie noch was ergänzen oder
was geht dir dabei durch den Kopf?
Ja, klar, das Pro-Kontra zu betrachten, das ist immer extrem wichtig. Ich glaube, ein wichtiger Stichpunkt ist tatsächlich die Gerechtigkeit. Man kann jetzt nicht junge Leute, die einen dazu verpflichten und die anderen verbringen ja in Australien und haben da eine schöne Zeit. Und wir müssen auch ganz klar, das ist auch wichtig, das zu kommunizieren, dass es eben kein Dienst wie jeder andere ist. Dass es was anderes ist, ob man in einer Pension schafft oder in irgendeiner Maschinenbaufirma oder ob man eben Soldat ist. Das, finde ich, ist sehr wichtig, und wie auch angesprochen wurde, es trifft die Jungen. Und dann muss man sich auch tatsächlich überlegen, wer dann das Recht hat, darüber im Endeffekt abzustimmen und zu bestimmen, ob die jetzt in einen Dienst gehen oder nicht. Das finde ich wichtig.
Absolut. Also Jonas, also kann ich euch beiden nur zustimmen. Wir müssen mit den jungen Leuten sprechen, um auch da mal so ein bisschen Stimmungsbild einzunehmen, wie die das eigentlich sehen. Aber auch da, glaube ich, ist ganz, ganz viel, nicht nur in deiner Funktion als Jugendoffizierin, Referentin für Sicherheitspolitik, auch da ist es, glaube ich, auch Aufgabe, ein Stück weit von Politik dann letztlich auch nochmal aufzuklären. Also erstmal auch wirklich einen Rahmen zu schaffen, was stellt man sich eigentlich unter einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr eigentlich vor, was soll das genau beinhalten, weil ich glaube auch da, ich sag mal, die Diskussionen, Jonas, du hast gesagt, sind ja jetzt aktuell noch im Anfangsstadium, dennoch glaube ich, muss man da noch ein Stück weit konkreter werden, um genau auch mal festzulegen, was verstehen wir darunter, was ist die Intention des Ganzen, um dann mit den jungen Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Aber dennoch bin ich auch der Meinung, dass es gerade im Hinblick, also der Gesellschaft mal was zurückgeben, also so vor dem Hintergrund, ich sage mal, das machen wir ja auch in unseren Ehrenämtern und das machen ganz, ganz viele hier im Saarland ja besonders als stärkstes Land, was das Thema Ehrenamt angeht. Aber auch da glaube ich, gerade in der jüngeren Generation müssen wir da in den nächsten Jahren ein bisschen was nachlegen, weil in allen Vereinen, ob das der Fußballverein ist, Tennisverein, Hasenzuchtverein, ob schon Gardebauverein und was es alles so gibt und Gott sei Dank immer noch gibt vor Ort, was ja auch unsere Kommunen letztlich auch besonders macht, auch da sieht man immer mehr junge Leute fehlen an allen Ecken und Kanten. Der Nachwuchs ist einfach nicht da und ich glaube, vor dem Hintergrund müssen wir da nochmal ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, ganz egal, wie das dann vielleicht am Ende des Tages so ausgehen wird.
Deswegen war es aber insgesamt bei dem ganzen Komplex auch so wichtig, Thema Freiwilligendienste, jetzt ganz kurzfristig, dass die Mittel in diesem Jahr nochmal auf dem alten Level bleiben. Da wollte die Bundesregierung ja auch quasi jeden vierten Platz kürzen. Lauter Protest dagegen, auch aus dem Saarland. Gut, dass der am Schluss erfolgreich war, dass die Möglichkeiten, die es bisher gibt, dann auch in Zukunft mittel kurzfristig erhalten bleiben.
Vielleicht noch eine Frage. Du hast ja jetzt eben noch mal gesagt, du bist keine Karriereberaterin, aber ich glaube, du weißt das trotzdem. Wenn jetzt junge Menschen nach ihrem Abitur oder ganz egal welchem Abschluss sagen, sie würden jetzt gern mal so eine Grundausbildung bei der Bundeswehr machen, also Geht sowas eigentlich oder muss man dafür besondere Voraussetzungen? Also weißt du das jetzt zufällig oder wo könnte ich, an wen könnte ich mich da wenden, wenn ich das
Die sich damit auskennen, die sitzen alle in Saarlouis im Karrierecenter und die findet man auch online.
Okay, gut. Nee,
dann. Jetzt habe ich eben rausgehört, Chlore Kerle hast du einmal gesagt, bist ja keine gebürtige Saarländerin, aber scheinbar schon ganz gut hier angekommen. Vielleicht jetzt, ich glaube, wir können auch langsam zum Schluss kommen. Warum lohnt es sich jetzt gerade auch mit Blick auf die Frage von Caro für junge Leute im Saarland immer noch, jetzt mal ein bisschen provokant formuliert, zur Bundeswehr zu gehen? Warum ist die Bundeswehr ein spannender Arbeitgeber, ein spannendes Feld und was war vielleicht auch deine persönliche Begeisterung und Leidenschaft, sich der Bundeswehr anzuschließen?
Also ich kann jetzt da nur von mir sprechen. Meine persönliche Erfahrung, ich fand die Kameradschaft toll. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Klar, es gab auch immer Situationen, wo man an seine Grenzen kommt, wo man auch über die Grenzen hinausgeht. Aber summa summarum, die 13 Jahre waren bis jetzt eine tolle Zeit. Ich bin aber auch nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, in einer Zeit zur Bundeswehr gekommen, in der der Krieg so nahe war oder man zumindest gefühlt hatte, um was es tatsächlich geht. Genau.
Also Bundeswehr ist und bleibt spannend und sicherlich auch ein sehr krisenfester Arbeitgeber. Saarland, wir sind ja auch so ein bisschen Saarland-Podcast, der hier immer die Schönheit des Saarlandes in alle Welt tragen will. Jetzt hast du auch viel über deine Aufgabe und deinen Job gesprochen, noch nicht so viel zu deiner Person erzählt. Fühlst du dich hier denn wohl im Saarland? Was geht dir durch den Kopf, wenn du ans Saarland, an deine, an unsere Heimat denkst?
Also ich habe immer gedacht, da wo ich geboren bin, in Bayern, das wird immer das sein. Und jetzt tatsächlich, ich fühle mich hier super wohl. Ich komme aus Auerschmacher. Wir haben eine super Dorfgemeinschaft. Wir haben tolle Vereine, die haben mich alle gut aufgenommen. Ich bringe manchmal noch bayerisch-saarländisch durcheinander, das sorgt dann für den einen oder anderen Lacher. Bin auch in der Feuerwehr, im Karnevalsverein und ja, da fühle ich mich pudelwohl tatsächlich.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön zu hören, auch für uns Saarländer, die wahrscheinlich niemals das Saarland verlassen werden und natürlich auch alle zugezogenen Saarländerinnen und Saarländer. Jetzt sind wir aber schon in Anbetracht der Zeit ja fast am Ende und wie sich das gehört, haben wir am Ende immer noch so eine kleine Kategorie, wo wir zukünftig so in die nächsten zwei, in die Glaskugel blicken und schauen, was die nächsten zwei Wochen so ansteht und was unser persönliches Termin-Highlight in den nächsten zwei Wochen ist. Ich fange mal mit dir an, Jonas. Was steht denn bei dir so in den nächsten zwei Wochen an? Was ist da so, worauf freust du dich denn da so am meisten?
Also, Podcast wird ja veröffentlicht am 22. Februar. Fastnacht ist jetzt ausgezogen. Habe jetzt nicht so das ganz klare Highlight. Ich nenne mal was Politisches und dann noch was Brimstyle-mäßiges. Politisch bei uns vor Ort. Große Veranstaltung ist unser Kreisparteitag der CDU in Winterbach am 23., also quasi dann morgen, wenn heute der Podcast erscheint, ab 18 Uhr stellen wir dort unsere Gebietsliste für den Kreistag und unseren Landratskandidaten Udo Rechtenwald auf. Die ganze Partei wird nochmal am Start sein und der Aufbruch der letzten Wochen wird auch sicherlich dort weitergehen, freue ich mich drauf. Und dann Brimstyle-mäßig geht auch jetzt wieder Fußball los. Ich bin ja nur Zuschauer, ein sehr guter Zuschauer, würde ich sagen. Von daher VfL Brimstyle
ein verlässlicher Zuschauer.
Supportet. Da ist immer das erste Spiel im Allerswaldstadion jetzt dann am kommenden Wochenende, wo es gegen Jägersburg geht. Caro, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, die nächsten zwei Wochen sind natürlich auch nochmal sehr ereignisreich, dann aber bei mir wahrscheinlich sehr durch Schreibtisch und Lernen geprägt, weil ich ja dann auch bald Klausuren schreibe. Ich habe es wahrscheinlich schon des Öfteren erwähnt, nicht so freudig, aber muss gemacht werden. Und dann am 29. Februar, da gibt es ja auch nur alle vier Jahre, aber auch in diesem Jahr was Besonderes, denn dort bin ich auf einer Veranstaltung eingeladen, der Fuck-Up-Night der Demokratie, wo Politiker einiger Parteien Parteien über ja, ihre persönlichen Fehler sprechen werden und Fehler in der Politik sprechen werden, wo mal die Karten auf den Tisch gelegt werden. Da bin ich schon mal sehr gespannt, weil da auch ein paar Hochkaräter mit mir im Podium sitzen und ich da so der Neuling bin. Da schauen wir mal, was das wird. Aber da freue ich mich schon sehr. Eine Veranstaltung von unserem ehemaligen Regierungssprecher Dr. Thorsten Klein, der ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast war. Da gibt es auch noch ein paar wenige Plätze. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne.
Sehr spannend, spannendes Format. Genau, Thorsten Klein, kann man sich auch noch die alte Folge mal nochmal reinziehen hier. Franzi, was steht denn bei dir im Kalender, worüber du berichten und erzählen magst?
Ich darf nächste Woche ein Konfliktplanspiel Syrien spielen. Also da geht es um den Konflikt in Syrien und wie die Schülerinnen und Schüler den auf Basis der Vereinten Nationen lösen würden. Und danach geht es für mich 4 Tage nach Köln auf die Didakta, wo ich meine Arbeit vorstellen darf und auch ein paar Vorträge halten werde.
Sehr cool. Spannend.
Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Außer Jonas möchte noch irgendwas sagen. Das ist nicht der Fall.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Ausnahmsweise mal nicht. Aber wie sich das gehört, hast du, liebe Franzi, als unser Special Guest heute auch das letzte Wort und darfst noch ein paar Worte deiner Wahl an uns und vor allem an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten.
Vorher aber dann doch mal noch ein Satz, nämlich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute bei uns warst. War sehr spannend für uns, sicherlich auch für die Hörer. Von daher ist nicht selbstverständlich. Danke für deine Zeit, fürs frühe Aufstehen heute Morgen. Und wie Karos gesagt hat, die letzten Worte liegen bei dir.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, meine Arbeit mal vorstellen zu dürfen und den Hörerinnen und Hörern das auch näher zu bringen. Die letzten Worte, sehr bedeutungsschwanger. Demokratie lebt vom Dialog und daran sollte man festhalten.